die Überakkumulation, dass immerfort gegen einen Markt und seine Schranken produziert wird, obwohl andererseits immer nur für ihn und seine Kaufkraft gewirtschaftet wird. Dieser Widerspruch, der liegt im produzierenden Kapital selbst fix und fertig vor, und der Kredit gibt ihm die Mittel, das erst richtig scharf und auf großer Stufenleiter zu tun. Was der Kredit dem hinzufügt, ist, dass das die Form von solchen Wellen bekommt, dass es zyklisch wird, dass über ganze Phasen die Überakkumulation überspielt wird, dass schon lange nicht mehr gewinnbringend verkauft wird, aber Kredit nachfließt, sodass weiterverkauft wird. Wenn dann der Kreditstrom abreißt, weil die Bank aufgrund ihrer eigenen Bilanzen sagt, so viel Minus verträgt sich nicht mehr mit der Fortfinanzierung einer Realwirtschaft, die auch nicht wirklich rentierlich ist, weil immer nur Kredit nachgeschossen wird, dann bricht die Krise in der Gesellschaft herein. Dann deckt der Abbruch des Kredits die Überakkumulation der realen Industrie auf, die längst eingetreten war. Und wisst ihr, was so Belegstücke dafür sind? Denkt mal, was sie über die Autoindustrie berichtet haben, als sie zum ersten Mal damit konfrontiert waren, dass die großen Geldhäuser keine Kredite mehr geben. Die großen Autoproduzenten haben seit 20 Jahren in der ganzen Welt Überkapazitäten. Ist ja auch ein Hinweis darauf, dass da mehr Kapital aufgestellt ist, als in Bezug auf seine Outputfähigkeit sich am Weltmarkt gewinnbringend realisieren lässt. Gelebt hat diese Autoindustrie trotzdem, solange Kredite fließen, die diesem Betrieb eine Wachstumspotenz und Zukunft zutrauen. Also so würde ich die beiden Sachen ins Verhältnis setzen. Der Kredit, die Überakkumulation nicht im Prinzip dieser Akkumulation als Konkurrenz von Betrieben gegeneinander fix und fertig vor. Der Kredit verschafft denen die Mittel, das wirklich universell und auf großer Stufenleiter gegeneinander zu betreiben. Und die Instanz, die dann den Spielabbruch verfügt, nennen wir es so, sind deswegen die Bankhäuser. Aber die sind nicht der Grund der Scheiße. Das Buch heißt Das Finanzkapital und enthält noch viel, viel mehr als die wenigen Andeutungen, die ich heute Abend gemacht habe. Die gute Nachricht, Lichtenberg war der Auffassung, so einer zwei Paar Hosen hat, mache er eines zu Geld und kaufe dieses Buch. Recht hat er. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Dieses Buch ist heute Abend bereits ausverkauft worden. Aber es soll in allen namhaften Buchläden Wiens käuflich zu erwerben sein. Auch gegen Kreditkartenzahlung. Alles, was heute Abend nicht zur Sprache kam, offene Fragen, die sich vielleicht noch im Nachgang beim Diskutieren ergeben, können wir auf diesen Termin Donnerstag dieser Woche 19 Uhr im Amerlinghaus diskutiert werden. Und alle, die mit uns im Gespräch bleiben wollen, sollen sich bitte in diese E-Mail-Liste eintragen, die vielleicht schon rumgegangen ist, sonst liegt sie da oben aus. Dann werden Sie immer rechtzeitig benachrichtigt. Gibt's noch was?
Ich hätte eine Frage oder einen Sichtpunkt. Die EZB macht eigentlich quasi der Sache immer einen Fehler, dass sie glaubt, dass Kreditvergabe das der Hebel wäre und die Nachfrage. Also so Wirtschaftswachstum wieder zu generieren, und damit stellt sie eigentlich diese, die die Sache auf den Kopf, weil es eben nicht Nachfrage generieren wird. Und es gibt ja durchaus die Honorarige, die Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, Helikoptermami, unter diesem Schlagwort, gibt die Idee, in irgendeiner Form Geld nicht in Banken, sondern in die Öffentlichkeit zu bringen. Buchstäblich. Das ist jetzt eine Diskussion. Gemacht wird es nicht, oder? Da würde mich interessieren, was du dazu denkst.
Drei Punkte. Fangen wir mal mit dem letzten an.
Es gibt diese Diskussion, die du zitierst, Abschaffung des Bargelds, Helikoptergeld.
Woher kommt die? Es ist eine Konsequenz aus dem Scheitern des Projekts, das die EZB betreibt. Die EZB versucht, durch Kredit zum Nullzins, sogar mittlerweile durch die Honorierung von Kreditvergaben der Banken in die Realwirtschaft, dafür zu sorgen, dass Kredite über die Banken in die realen Unternehmen fließen, damit wieder Wachstum zustande kommt. Das unterlassen die Banken aber in großem Stil, weil sie diesem Wachstum nicht trauen. Die Überlegung versucht also, die du zitierst, denselben Effekt auf anderem Weg zu erreichen. Nicht mehr über die Banken, sondern über Konsumenten. Die Abschaffung des Bargelds zum Beispiel ist auch so eine interessante Diskussion. Die geht davon aus, wenn jetzt die Banken schon Strafzinsen in der EZB zahlen müssen für das ist der Versuch, Abschaffung des Bargelds, ja, einem Mechanismus entgegenzuwirken. Wenn die Strafzinsen kassieren in Brüssel, die Banken, so wird gerechnet, dann werden die Banken diese Negativzinsen doch auch an ihre Kunden irgendwann weitergeben. Manche tun es bereits bei industriellen Kunden über 100.000 Euro. Dann bleibt den Leuten, den Kunden, als Fluchtweg vor dieser aufgenötigten Entwertung eigentlich nur Bargeld abzuheben. Auch das tun viele, deswegen sind die Schließfächer ausgebucht. Wenn man also das Bargeld verbietet und den Kunden zwingt, seine Guthaben auf einer Bank zu halten, die jetzt dafür Zinsen verlangt, nicht zahlt, sondern verlangt, na dann, sind die Spekulation, nimmt er doch lieber sein Geld und geht einkaufen. Dann kommt die Wirtschaft wieder in Schwung. Ja? Helikoptergeld macht denselben Gedanken. Ich möchte mal an dem Punkt sagen, dass das der Index für eine verrückte Welt ist, in der wir leben und wirtschaften. Es wird ja ernstlich jetzt der Standpunkt eingenommen, dass der Konsum die Aufgabe hat, Wachstum zu erzeugen in der Produktion. Ein rationelles Verhältnis wäre, man möchte eine Wirtschaft mit einem Wachstum, da wo es nötig ist, bei Produkten, die gebraucht werden, keinem Wachstum, wo es gar nicht nötig ist, wo der alte Zustand reicht, damit der Bedarf gedeckt wird. Da wäre Wachstum Mittel des Konsums. Hier merkt man, Konsum ist Mittel des Wachstums. Verkehrte Welt, das Geldwachstum in Gang setzen, zwingt dem Konsum eine Aufgabe auf, die besteht gar nicht einfach in der Bedarfsdeckung, sondern Geldvermehrung anzuheizen. Wäre die erste Bemerkung, die mir zu dieser Diskussion einfällt. Die zweite, du hast das Wort zitiert, die EZB macht einen Fehler. Ja, kann man so sagen, politökonomisch gesehen, geht die von einer falschen Diagnose aus, wenn sie sagt, Kredit muss in die Wirtschaft gepumpt werden, damit Wachstum geht. Jetzt gibt sie den Banken die Luftpumpe in die Hand, sogar für null Geld, aber sie pumpen nicht. Ja, woher kommt das? Weil es an Wachstum hapert, deswegen bleibt der Kredit aus. Das ist die Verkehrung, von der ich sprach. Ja? Nicht mangels Kredit findet kein Wachstum statt, sondern weil kein Wachstum stattfindet, wird nicht kreditiert durch die Banken.
Das kann man jetzt einen theoretischen Fehler nennen. Das ist auch einer. Nur, der EZB würde die Wahrheit, diesen Fehler jetzt zu benennen, gar nichts nutzen. Die Wahrheit über diesen Betrieb zu sagen, zu erkunden, gibt überhaupt kein Rezept an die Hand, wie man ihn jetzt vernünftig, konfliktfrei oder sonst wie steuern könnte, weil der Betrieb in diesem Wahnsinn besteht, den wir soeben in Bezug auf Krise und Überakkumulation und Kredit diskutiert haben. Alles ist dem Wachstum des Geldes subsumiert. Dafür wird überhaupt nur produziert. Und was sich dafür nicht lohnt, das unterbleibt. Und das Geldwachstum anzuheizen, das machen die Unternehmen so konsequent, dass sie mit immer neuen Investitionen in immer neue Maschinerien immer mehr Waren produzieren, die sie immer weniger und für immer weniger Geld verkaufen können. Sodass am Ende Krise da ist. Und wisst ihr, was das für ein Treppenwitz ist? Krise wird gemeinhin aufgefasst als Mangel, an allem fehlt's. Das Gegenteil ist der Fall. Krise heißt, von allem gibt es zu viel. Es gibt zu viel Waren am Markt, als dass man die gewinnbringend verkaufen kann. Es gibt zu viel Unternehmungen und Maschinerien, als dass man alle auslasten könnte. Es gibt zu viel Arbeitskräfte, als dass man sie alle einstellen könnte, damit sie was schaffen. Und jetzt kehrt nicht in dieser Gesellschaft ein Zustand ein, in dem sich alle sagen könnten, ja, wenn so viel Überfluss vorhanden ist, dann lassen wir es doch mal ein paar Jahre ruhig angehen und verzehren das zu viele. Diese Gesellschaft leidet an Überfluss. Alles ist im Überfluss vorhanden. Freilich nicht gemessen am Bedarf der Menschen. Die könnten billigen Wohnraum gut gebrauchen und billigere und mehr Pflegeplätze. Aber es ist zu viel für die Verwertung des Kapitals. Das lohnt sich nicht. Dafür ist es zu viel. Und weil es dafür zu viel ist, sind den Unternehmen ihre großgeschnittenen Fabrikanlagen mit ihren Belegschaften eine unnütze Kost. Also reduzieren sie die Kost und werfen Leute raus. Das muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Weil es zu viel Reichtum in dieser Gesellschaft gibt, werden die Leute arm gemacht. So einer Gesellschaft, mit so einer Wirtschaft, der kann man nicht beikommen mit vernünftigen Theorien und sagen, bitte nehmt doch mal dieses Handwerkszeug. Das würde den EZB-Lern und Politikern überhaupt nichts nützen, weil der Wahnwitz systemimmanent ist. Das System hat keine Fehler, das ist ein Fehler.
Was ich eigentlich noch sagen wollte.
Das tut mir leid.
Nein, vielleicht mir fehlen trotzdem zum Verständnis ein bisschen Bezüge zu eben realpolitischen Maßnahmen oder alles gefragt. Hätte man was hinkommen können, um die Krise zu verhindern? Oder hätte man ihre Auswirkungen abschwächen können? Was sagen Sie zu Austeritätspolitik im Gegensatz zu Umverteilungsmaßnahmen und so weiter? Ich meine, ich ahne jetzt schon, dass Sie wahrscheinlich, wenn Sie sagen, das System ist der Fehler, dann hätte man vielleicht auch nichts tun können, um die Krise zu verhindern. Oder wieso hätte man irgendwas tun können, um das der griechischen Bevölkerung dieses große Leid ersparen, hätte man den ganzen Verlust besser verteilen können und dadurch was abschwächen?
Du hast eigentlich die Antwort, die ich dir geben möchte, schon antizipiert und vorweggenommen. Um es mal methodisch zu sagen. Wenn man sich darüber einigen könnte, dass dieser Wirtschaft, die man da Kapitalismus nennt, notwendig eingeschrieben ist, dass sie auf der Ausnutzung der Menschen beruht, aus denen sie Kapital schlägt, und dass sie auf der anderen Seite das so erfolgreich tut, dass sie damit auch immer wieder sich selbst in eine Krise hereinwirtschaftet. Wenn das notwendig zu dieser Wirtschaft gehört, gesetzt den Fall, man könnte sich darauf einigen, dann gäbe es nicht mehr die Frage oder die Möglichkeit, an welchen Stellschrauben man dieses wirtschaftliche System zum Nutzen aller gestalten könnte. Um das Grundsätzlichste zu sagen, ich möchte gar nicht an Stellschrauben drehen, wenn das Prinzip dieser Wirtschaft ist, dass sich jeder Betrieb um die Vermehrung von vorgeschossenen Geldern bemüht, sodass die Ernährung der normalen Menschen, die dort arbeiten, als Lohn, also als Kost, also als Ärgernis gerechnet wird. Eine solche grundsätzliche Weichenstellung, die kann nicht mehr die Verköstigung, das Auskommen der Menschen zum Ziel haben. Wenn du das auf die Tagespolitik beziehen möchtest, so war ja deine Anfrage, denk mal, was das für ein Zeugnis ist über diese Welt. Wenn um einen Mindestlohn gekämpft werden muss, das ist ein Eingeständnis, dass in dieser Wirtschaft die Ernährung nicht bloß lästige Kost ist, weil der Lohn als Kost in den Bilanzen der Unternehmer steht. Da ist jeder Euro weniger Lohn, ein Euro mehr Gewinn. Sondern dass nicht einmal sowas wie quasi ein humanitäres Mindestmaß aus Anstandsgründen gesichert ist. Mindestlohn muss hier erkämpft werden. Und zwar aus Gründen, die sind genauso schäbig wie der Mindestlohn. Der Staat nämlich, um den Gedanken vielleicht noch um diesen Punkt anzureichern und zu Ende zu bringen, hat ja einerseits ein großes Herz für die Unternehmerschaft. Die rot-grüne Koalition, diesmal unter Schröder und Fischer in Deutschland gegeben hat, die rechnet sich bis heute als Verdienst an und bekommt das auch von Frau Merkel honoriert, dass sie einen Niedriglohnsektor eingeführt haben in Deutschland. Ja, um die Verbilligung der Arbeitskraft als Wachstumshebel der kapitalistischen Industrie zu installieren. Insofern sind sie zunächst einmal interessiert an der Verschlechterung des Lebensniveaus der Menschen, die arbeiten für Lohn, einerseits. Was sie zum Ärgernis erklärt haben, das ist der Umstand, dass die Unternehmerschaft es so weit getrieben hat mit der Absenkung des Lohns, dass immer mehr Leute für 3 Euro die Stunde geschafft haben und dann beim Sozialamt, in Deutschland heißt das mittlerweile Hartz IV, beim Sozialamt um staatliche Unterstützung nachsuchen können, weil der Staat ein Existenzminimum gesetzlich definiert hat. Das hat dazu geführt, Aufstocker heißen die in Deutschland, das hat dazu geführt, dass der Staat den Lohn den Unternehmern nicht zahlen, weil sie die Leute mit 3 Euro in der Stunde abspeisen, aufstocken muss um staatliche Gelder aus seinem Haushalt. Das ärgert einen Staat, der ja grundsätzlich an den Gewinnen seiner Industrie die Haushaltsmittel für sich abschöpfen will. Der will den Gewinn benutzen, aber nicht bezahlen. Deswegen hat er einen Mindestlohn eingeführt. Der will die Staatskasse davon verschonen, die Peseten rauszurücken, die Unternehmen mit ihren Lohnzahlungen schuldig bleiben.
Ja, aber warum war denn das Interesse an diesem Niedriglohnsektor überhaupt da? Das hätte sich ja sparen können. Es gibt doch Politik, die gescheiter ist als das. Weil dass das immer passiert, ist die eine Sache, aber
warum meinst du, sie hätten sich das sparen können?
Wenn die Leute, diese Aufstocker kommen ja von dieser Niedriglohnsektor, den man kreiert hat.
Ja.
Dadurch ist es auf den Staat zurückgefallen. Aber er hat es überhaupt erst so weit getrieben.
Aber die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden, schaffen gar nicht den Niedriglohnsektor ab, sondern die ziehen eine Grenze ein und sagen, für viele Branchen, nicht mal für alle, für viele Branchen gilt jetzt 8 Euro oder 8,50 Euro als Mindestlohn. Warum sie überhaupt auf den kommen? Ja, die deutschen Exporterfolge, mit denen die sich rühmen, ja, die beruhen zu großen Teilen darauf, dass Deutschland nicht nur mit modernster Maschinerie, sondern auch im europäischen Maßstab mit den billigsten Arbeitskräften schaffen lässt. Es gibt eine französische Beschwerde über deutsche Dumpingpolitik auf dem Lohnsektor. Mit den billigen Exporten nach Frankreich zerstören die Industriearbeitsplätze in Frankreich. Diese Erfolge, ja, das sind die Erfolge der deutschen Niedriglohnpolitik, unter anderem. Und es ist wieder so ein Treppenwitz der Geschichte, wenn sich jetzt die Frau Merkel hinstellt und sagt, macht's doch wie wir. Als könnten, erst einmal, es ist eine interessante Empfehlung, den anderen Völkern zu sagen, begebt euch doch in den Abwertungswettlauf der Lohneinkommen der Menschen. Dann kommt was zustande an Export. Das ist die eine Seite, was das für eine harte Ansage an die Bevölkerung ist. Und die andere ist wieder der theoretische Irrwitz, als könnten Sieger entstehen, ohne dass es Verlierer gibt. Wenn alle das Lohnniveau auf diese Weise senken, dann können nicht alle Sieger sein. Das stimmt eben nicht, dass jeder in der guten Verfassung Deutschlands wäre, was die Gewinne der Unternehmen, was die Lage des Staatshaushalts anginge, wenn sie alle auf diese Weise ihr Volk zu Sparsamkeit und Leistungsbereitschaft anhalten.
Genau, aber alle sind kapitalistische Länder.
Ja.
Aber nicht alle betreiben genau die gleiche Politik. Noch ja. Nicht, muss man vielleicht sagen.
Ja. Gibt es noch das Bedürfnis, sich auszusprechen? Oder lassen wir das jetzt mal sacken und erzählen uns am Donnerstag im Ammerlinghaus, was uns noch eingefallen ist. Ich halte mich da an das Votum des Auditoriums.